Guess who's back, back to back, back again. So oder so ähnlich hieß es, glaube ich, von Slim Shady. Wir sind quasi auf den Spuren von Slim Shady unterwegs, denn das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich hier auch die zweite Woche in Serie wieder zurück. Ich bin froh, dass wir wieder da sind. Ich bin Bengt und Martin ist natürlich auch mit am Start.
Ja, und mit am Start diese Woche natürlich nochmal mehr German Beach Tour. Wir haben uns euer Feedback zu Herzen genommen, haben natürlich viel über München geredet, sowohl über Sportliche als auch um das Ganze drumrum. Ansonsten sind wir ein bisschen durch die Tenniswelt gegangen, haben vielleicht über den möglichen anstehenden Generationenwechsel gesprochen, nachdem Sinner das Ding jetzt auch mal gegen Alcaraz gewonnen hat.
Oder den
Bisschen.
vollendeten Generationswechsel, Fragezeichen?
Ja, vielleicht, wobei da bin ich noch nicht bereit, das quasi so abzunicken. Natürlich auch hinten raus ein bisschen Frauenfußball-EM, warum uns das ganze Thema vielleicht aktuell noch nicht so bekommt, aber gerade Bengt ist auch bereit, sich da jetzt voll rein zu committen. Samstagabend dann das Viertelfinale gegen die Franzosen. Ja, das war's
Französin,
inhaltlich, glaube ich.
ja. Ich glaube auch, aber ist auch rund geworden. Also am Anfang auch mal ein bisschen wieder palabert. Ist auch, glaube ich, ein bisschen länger her, dass wir uns mal 20 Minütchen dafür genommen haben. Aber mit denen könnt ihr jetzt viel Spaß haben und mit den restlichen 40 ebenfalls. Neue Folge ist da. Schön, dass ihr wieder hier seid.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber
noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use
a curry! Wait after! Bang! Bang!
Oh, Mittwoch 11:36, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge in Folge. Euer frisch geschwäbeltes Kölsch ist wieder da und Bengt ist zurück in Deutschland, also zurück in Düsseldorf, gefühlt seit einem Monat.
Ja, nicht nur gefühlt seit einem Monat. Das waren jetzt, glaube ich, echt 4 bis 5 Wochen, die ich weg war. Weil ich war ja knapp 3 Wochen im Urlaub, dann kamen 2 Wochen GBT in München mit dazu. Und Alter, dieses Gefühl, das erste Mal wieder die Wohnung zu betreten. Und vor allem, es ist ja auch so eine Unsicherheit, ne? Weil du bist die ganze Zeit unterwegs, du bist die ganze Zeit irgendwie auf Achse und erstmal vergisst man komplett, in welchem Zustand man die Wohnung hinterlassen hat. Also du weißt nicht, okay, habe ich mich jetzt drum gekümmert, dass ich abgewaschen habe, ist es aufgeräumt oder habe ich alles einfach irgendwie in die Tasche gestopft, weil es war auch 6 Uhr morgens, als ich das Haus verlassen habe und natürlich bin ich da noch nicht wach. So, und dann weißt du ja auch nicht, okay, ist irgendwas abgebrannt? Ist da vielleicht eine Polizeisperre vor der Tür? Man weiß es nicht. Aber alles in Ordnung. Ich bin wieder nach Hause gekommen. Wohnung ist in einem Top-Zustand. Und ist schön, wieder zu Hause zu sein, muss ich sagen.
Ja, das freut mich. Ich hatte ja zumindest den Luxus zwischen den München-Stops. Was ist denn Luxus? Ich bin halt heimgefahren, weil München-Stuttgart, die 3 Tage zu Hause nehme ich dann auch immer dankend mit. Aber ja, ich habe jetzt gerade auch mal so ein bisschen auf meinen Kalender geguckt. Ist so die erste Mini-Phase im Sommer, wo man mal zumindest ein Wochenende zu Hause hat, 2 Wochenenden zu Hause hat, bevor es dann 2, 3 Wochen wieder losgeht mit der EM. Ich muss aber auch sagen, ich genieße das jetzt tatsächlich, so ein bisschen mal wieder zu Hause zu sein.
Dann muss ich dich aber leider eher. Aber nee, es sind tatsächlich 2 Wochenenden bis zur EM, stimmt, weil ich wollte gerade sagen, es ist nur 1 Wochenende. Nächstes Wochenende bin ich dann schon wieder in Cuxhaven. Also da
Perfekt.
Führt der Weg dann über München, von München über Düsseldorf nach Cuxhaven, weil da ist Beachhandball-EM. Aber ey, ich würde diesen Job nicht machen, wenn ich das nicht lieben würde. Wenn ich es nicht lieben würde, auch viel unterwegs zu sein. Und deswegen ist das schon in allerbester Ordnung. Und ich freue mich aber auch sehr, jetzt mal ein ruhiges Wochenende zu Hause zu verbringen, weil ja, du hast auch recht, solche Wochenenden sind im Sommer auch rar gesät.
Ja, und die schlauchen dann vor allem. Ich habe deswegen quasi 2 Wochenenden frei, weil ich dann auch, wenn du oben in Cuxhaven bist, bei der Beachhandball was ist das, Meisterschaft, EM?
Deutsche Meisterschaft, ja. Also,
Deutsche Meisterschaft.
Und wir sind ja gerade Europameister geworden, wie du sicherlich mitbekommen hast. Also
natürlich,
die Beachhandball-Jungs,
natürlich.
Hast du es ehrlich mitbekommen?
Ach nein, natürlich nicht.
Ja, okay, also finde ich schon interessant, weil ich habe das inzwischen echt von 2, 3, 4 Quellen, natürlich auch, weil ich mein Insta-Algo ein bisschen angepasst habe und solchen Leuten oder beziehungsweise solchen Kanälen auch eher folge, als das vor 4 Jahren noch der Fall war, als ich von Beachhandball noch nie gehört habe. Ja, aber die Männer sind Erster geworden und die Frauen sind Dritter geworden und damit auch genug Beachhandball für heute.
Come on, Alter, wir sind so eine Beachhandball-Nation, let's go. Nee, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, warum ich in 2 Wochen noch nicht da bleibe. Ich bin in 2 Wochen drauf und dran, meine Leichtathletikprüfung, die ich eigentlich letztes Jahr ja schon absolvieren wollte, musste. Dann kam mein Hürdensturz dazwischen und deswegen musste ich es jetzt ja quasi um ein Jahr verschieben. Bin ich jetzt quasi fleißig am Trainieren und muss dir sagen, warum hat mir noch niemand gesagt, Spikes sind so ein Gamechanger, Mann? Ich weiß ja, nicht, ob es nur Placebo ist, aber nee. Du bist ja so viel schneller.
Ja. Ja, also das ist echt heftig. Gut, du hast auch noch nie nach Tipps gefragt und ungefragt will man dann ja auch immer nicht seinen Senf dazugeben. Aber nee, als ich damals für den Eignungstest trainiert habe an der Sporthochschule, ich bin ja in zwei Disziplinen durchgefallen. Die eine war Sprint und die zweite waren Klimmzüge. Klimmzüge, sage ich ehrlich, ist einfach dumm, da durchzufallen, weil wenn du Klimmzüge trainierst, dann wirst du da drin besser. Und ich habe halt einfach nicht keine Klimmzüge trainiert. Aber meine zweite Disziplin damals war, glaube ich, Sprint. Und da war die Anforderung, eine 13.4 zu laufen und ich bin eine 13.7 gelaufen. Und dann für den nächsten Eignungstest, weil ich habe ihn ja zweimal gemacht, habe ich mir dann halt Spikes gekauft, bin dreimal die Woche ins Running-Training gegangen und war instant eine Sekunde schneller. Und das sind halt Welten.
Also eine Sekunde bin ich nicht schneller. Ich bin, glaube ich, davor ohne Spikes bin ich so 13.0 gelaufen. Mit Spikes laufe ich jetzt hier eine 12.6 so rum. Was also gut reicht für eine 3, bisschen besser als eine 3. Ich gehe jetzt aber auch nicht irgendwie dreimal die Woche sprinten, sondern halt meistens einmal die Woche sprinten, weil das ist noch das Große, was ich merke. Ich war gestern quasi springen, also Weit- und Dreisprung mache ich. Und ich merke meine Achillessehnen und ich merke meine Fußgelenke, weil das ist halt dieses, also die Schuhe sind ein absoluter Gamechanger, sie sind aber, glaube ich, Müll, wenn deine Gelenke nicht wirklich dafür gemacht sind, beziehungsweise halt daran gewöhnt sind. Deswegen, ich brauche dann Minimum auch immer so 1-2 Tage dazwischen, um wieder dann voll zu sprinten zu können. Aber trotzdem, das hat mich so beim ersten Mal, weil es fühlt sich ja schon, also für alle diejenigen, die noch nie mit Spikes gelaufen sind, es fühlt sich schon beim ersten Mal extrem unnatürlich an, weil du quasi auch nur vorne auf dem Fuß, also auf dem Vorderfuß läufst. Aber sobald du dann mal 1-2 Runden damit gedreht hast, ist es, also du, das ist ein anderes Gefühl. Man ist wirklich gefühlt schneller. Und das ist so krass ist, war mir nicht bewusst.
Aber das finde ich tatsächlich auch ganz geil, dass du jetzt sagst, du läufst so rund um eine 12.6, weil ich habe meinen Eignungstest dann bestanden mit einer 12.7. Und ein Prime-Sprint-Duell zwischen Martin und Bengt hätte ich echt gerne gesehen. Das
müsste man sich echt mal angucken, ja.
Ja, vor allem, weil wenn wir dann ja auch wirklich knapp auf Augenhöhe gewesen wären. Ne? Normalerweise hätte ich gesagt, müsstest du eigentlich schneller sein, weil deine Gräten mehr dafür gemacht sind zu sprinten als meine. Aber,
gut, die sind aber auch nicht so, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr Muskeln in deinen Gräten.
Ja, nehme ich. Ja, gut, aber dann gleicht sich das dann ja irgendwo aus. Das wäre schon witzig gewesen. Das wäre dann so ein, was wäre das für ein Vergleich? Usain Bolt gegen Tyreek Hill. Also natürlich in ganz, ganz anderen Dimensionen. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber ja, das ist schon witzig. Nee, gut, dann drücken wir dir doch mal kollektiv die Daumen, dass diesmal alles glatt läuft und dass du deine Leichtathletikprüfung dann bestehst. Weil Leichtathletik ist das größte Arschloch, was dir in einem Sportstudium begegnet. Es war auch meine mit Abstand schlechteste Note, die ich in meinem Sportstudium dann reingedrückt bekommen habe. Aber ja, da ging es am Ende drum. 4 gewinnt und ab dafür.
Ja, das ist bei mir auch. Und man rechnet sich ja schon so ein bisschen durch. Das ist ja auch, also Leichtathletik, die Tabellen sind unmenschlich und trotzdem, du weißt ja im Vergleich zu anderen Prüfungen, du weißt ja genau, was du bringen musst. Und wenn du die Weiten und die Zeiten davor gebracht hast, dann hast du ja eigentlich auch ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass das dann bei der Prüfung auch so ein bisschen klappt. Das Einzige, und mein Gott, das wirst du nicht rauskriegen, ich bin relativ set auf Weitsprung und Dreisprung, weil ich da auch einfach körperlich, mein Gott, wenn du lange Beine hast und ein bisschen springen kannst, dann hast du da schon einen Vorteil. Deswegen bin ich da eigentlich confident gewesen. Du hast halt nur 3 Versuche. Du musst halt deinen Absprung treffen und wenn du den triffst, dann kommst du auf die Weite. Wenn du den aber nicht triffst, dann kommst du nicht dran und das ist dann schon mal so ein bisschen, weil dann kannst du trainieren, wie du willst. Wenn du dann am Ende bei der Prüfung stehst und 3-mal deinen Absprung nicht triffst und dann 3-mal unter der Weite bleibst, dann sagen die halt auch, ey, wir glauben dir, dass du vielleicht irgendwie in einem guten Szenario 5,50 Meter springen kannst. Aber das hast du jetzt halt nicht geschafft. Schade, hier ist die Tür, kommst das nächste Jahr wieder. Das ist so das Einzige, wo ich noch Respekt davor habe. Ansonsten bin ich eigentlich relativ, relativ confident, dass das alles klappt.
Ja, gut, aber ich meine, auf der anderen Seite, auch dieses Bretttreffen kann man ja trainieren. So, wenn du deinen Anlauf vernünftig rhythmisierst und da dann auch weißt, wie lang deine Schritte sind und weißt, von wo du anlaufen kannst. Deswegen haben die ganzen Pro-Springer dann ja auch ihre Markierung, dass sie dann genau wissen, wo sie ihren Fuß aufsetzen müssen. In meinem Kopf funktioniert es auch nicht. So, in meinem Kopf ist nicht, okay, gut, wenn ich hier loslaufe, ist der 37. Schritt immer genau auf dem Brett, weil kann mir doch keiner erzählen, ey, da ist doch mal ein Schritt 80 cm, mal einer 75 und mal einer 95 cm groß, aber scheinbar ist das schon so ein Ding, dass wenn man das dann auch mal trainiert, weiß ich, arbeitest du da mit einer Markierung?
Also natürlich, ich starte schon immer vom selben Stop und tue das dann halt immer so ein bisschen anpassen, aber das ist genau das, wie du sagst. Mal ist dein Schritt irgendwie 10 Meter weiter vorne, mal ist der andere 10 Zentimeter weiter hinten. Und dann kommst du ja wo ganz anders raus und man probiert ja schon. Also, ich überspringe so die Marke, die du für eine 4 brauchst, aber ich überfliege die jetzt auch nicht. Also es wäre schon gut, wenn ich beim Absprung nicht irgendwie 30 Zentimeter verschenke, weil das ist ja, wenn du gut und sicher springst, dann springst einfach mal den ersten auf Sicherheit ein bisschen weiter vorne ab. Aber ich muss das Brett schon treffen, um eine gute Weite zu schaffen. Aber das wird schon funktionieren. Mein Gott, da mache ich mir keinen großen Kopf.
Ja, ich denke auch. Wir drücken dir auf jeden Fall mal kollektiv die Daumen. Ich denke mal, da spreche ich für die gesamte FGK-Community. Und ich habe aber auch noch ein kleines Thema mitgebracht, weil bei uns geht die Fantasy-Football-Season langsam wieder los. Es ist Mitte Juli, sind noch 7 Wochen, bis Football-Saison dann auch wieder losgeht. Und bei uns, muss ich sagen, das ist ein bisschen schade in der Fantasy-Football-Gruppe. Wir haben nämlich angefangen, da haben wir uns wirklich every fucking Sunday hingesetzt und zusammen Football geguckt. Und natürlich, über die Zeit verläuft sich's dann, ne? Wenn du noch nicht mehr studierst, die einen oder anderen dann auch in eine andere Stadt ziehen, dann sitzt du einfach nicht mehr jede Woche zusammen. Aber gerade letzte Saison hat's dann dazu geführt, dass wir einfach, ja, alle uns einmal auf einen Draft-Termin geeinigt haben und dann ist die Saison so dahin gelaufen. Einige waren ein bisschen aktiver, andere waren weniger aktiv und als dann einer gewonnen hat oder wenn einer mal einen kranken Spieltag hatte, dann kamen halt mal 2-3 WhatsApp-Nachrichten, aber das war's. So, und dann habe ich heute Morgen da reingeschrieben, weil es dann darum ging, okay, gut, habt ihr überhaupt noch Bock mitzuspielen? Habe ich gesagt, ja, können wir schon machen, aber nur, wenn wir uns dann wenigstens drauf committen, mindestens mal ein Spiel zusammen zu gucken oder nach der Saison dann mal ein Bier zusammen zu trinken oder den Verlierer zu bestrafen oder was auch immer. Und wirklich die erste Nachricht, die drauf kam, da hatte ich instant keinen Bock mehr mitzuspielen. Da war dann, die Verlierer, die schon auf dem Boden liegen, dann nochmal drauftreten. Wie nett. Und dann denke ich mir, ey, sorry, ganz ehrlich, also das gehört zum Fantasy-Football dazu. Wenn du nicht verlieren kannst, dann darfst du halt nicht mitspielen. Oder, also bin ich da exklusiv mit der Meinung? Nein, oder?
Nee, bist du nicht exklusiv. Also so funktioniert ja auch quasi unser GBT-Fantasy-Squad. Der Verlierer muss am Ende, also Gewinner bekommt Ruhm und Ehre, das ist schön und gut. Aber auf den Verlierer wartet am Ende eine Strafe, die wir auch noch nicht ausgemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, ist das so? Weil das wusste ich noch nicht.
Na, ich glaube, das ist erstmal relativ, also ohne dich da jetzt ausgrenzen zu wollen, ist das erstmal quasi zwischen Dirk, Tim, Yannick und mir. Das haben wir mal on Stream geklärt. Du kannst dich aber sehr, sehr. Also da gibt es auf jeden Fall eine Strafe. Ich glaube aber auch, also ich finde, dass es in unserer gesamten Runde, die ja mittlerweile aus 12 Personen besteht, wo du ja auch in der Gruppe bist, finde ich es, also es gehört sich, dass der Gewinner bekommt Props und alles, aber der Verlierer, wer am Ende am schlechtesten ist, der muss auf jeden Fall irgendeine Strafe bekommen, weil das gehört für mich zum, also gehört für mich zum Fantasy-Spielen dazu, ja.
Ja, nö, finde ich auch, also bei uns in der GBT-Gruppe sage ich halt, okay, wenn ihr es bei euch exklusiven Superstars vorher ausgemacht habt, dann macht es halt unter euch exklusiven Superstars. Und ich finde auch, Mid-Season ist dann immer schwierig, da dann zu sagen, okay, gut, jetzt bestrafen wir den Verlierer. Ich persönlich bin natürlich sofort offen dafür und sage, ey, auf jeden Fall. Und wenn ich derjenige bin, der verliert, dann bin ich auch der Erste, der die Strafe ausübt.
Du bist doch gerade viel zu gut, oder nicht?
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es mich da treffen würde, aber gerade deswegen sage ich auch, gut, da jetzt mit Season reinzugehen, schwierig, aber für nächste Saison, ey, 100%, da müssen wir dann aber auch von vornherein sagen, okay, wer in dieser Liga mitspielt, wer dann am Ende von 17 Plätzen auf dem 17. landet, der wird in Timmendorf aber mal sowas von durchs Dorf getrieben und kriegt dann auch von mir aus auch seine Strafe auf dem Center Court, muss der ein Lied auf dem Center Court singen, das also fände ich schon eine gute Strafe. Ansonsten, fällt dir ad hoc eine gute Strafe ein?
Nee, wir haben natürlich auch schon, also wenn wir jetzt im GBT-Kosmos kurz bleiben, wir haben über Timmendorf natürlich schon diskutiert. Das Ding ist, Timmendorf zählt ja auch noch mit rein. Und Timmendorf wird ja am Ende wahrscheinlich dann auch das Zünglein an der Waage sein, deswegen ist es schwierig.
Ja, dann machst du halt Düsseldorf nächstes Jahr.
Ja, genau.
Um dann auf die Fantasy-Saison wieder loszutreten.
Für dieses, wir singen ein Lied auf dem Court, das ist halt für Janni und dich ist das halt quasi Daily Business. Ich würde, keine Ahnung, ich glaube, es stand auch mal irgendwie im Raum, halt wieder so Ballkind machen, das, was Olaf mal in Berlin gemacht hat, quasi voll mit Verkleidung und alles, das finde ich aber auch nicht so, also ja, aber es ist jetzt keine, wo ich mir so denke, oh mein Gott, das will ich auf keinen Fall machen, nee, aber wir haben da auch noch keine richtig gute Strafe gefunden.
Ja, okay, also ich scroll gerade auch mal so ein bisschen auf Reddit rum, der Letzte in der Liga muss ein Video machen, in dem er alle NFL-Combine-Übungen absolviert. Finde ich eigentlich vom Ding her stark. Ja, okay, nee, den kann ich jetzt hier, der ist nichts für einen Podcast, den kann ich nicht vorlesen. Ich habe neulich ein rosafarbenes Nummernschild gesehen, auf dem stand, ich bin schlecht im Fantasy-Football. Ein Nummernschildhalter, den fände ich auch gut. Wenn du das dann ein Jahr lang mit dir rumfahren musst, gut, ich habe kein Auto, aber dann müsste ich es mir vorne ans Fahrrad schneiden. Ja, ein Kennzeichen mit, ich habe in Fantasy reingeschissen. Letzte Platz muss irgendwo essen gehen. Ja, gut, langweilig. Ja, okay, aber es gibt viele gute Vorschläge. Ey, und wenn ihr welche habt, ne, immer her damit. Immer her mit Vorschlägen. Könnten wir ja mal einen Discord-Thread zu aufmachen und die geilsten Bestrafungen da sammeln. Weil, ey, ganz ehrlich, kann ja auch hilfreich sein, dann auch für die GBT-Gruppe eine Inspo zu finden, was man da machen muss. Ich find's extrem witzig und es gehört dazu. Also wirklich, wenn ihr Fantasy mitspielt, ja, wenn ihr Letzter werdet, dann habt ihr halt reingeschissen.
Ja, und das ist ja dann auch, ich find's auch gut, dass man quasi den Letzten bestraft. Nicht so dieses, weil der Gewinner kriegt eh schon, wir machen es dann meistens irgendwie so, Gewinner bekommt nochmal irgendwie so, also bei Kickbase haben wir es jetzt so gemacht, Gewinner kommt irgendwie, glaube ich, da haben wir auch mit ein bisschen Geld gespielt, glaube jeder einen Zehner rein, der Gewinner bekommt das dann und der Letzte muss aber trotzdem noch irgendwas machen. Und apropos Kickbase, ich merke wirklich und ich weiß, ich feiere dieses GBT Fantasy Game eh schon auf einer Ebene ab und das jetzt nicht irgendwie nur für einen Stream, sondern mir macht das wirklich einfach extrem viel Spaß. Und ich merke jetzt auch, weil du gerade mit der NFL ankamst, Kickbase geht bei uns jetzt auch langsam wieder los. Und ich habe da ja auch noch so eine eher ältere Runde mit Jungs, die ich auch nicht so häufig sehe. Und ich merke richtig, ich habe richtig Bock, jetzt auch wieder Kickbase zu spielen. Einfach, weil der GBT-Fantasy-Manager so Spaß gemacht hat. Da bin ich auf jeden Fall auch hyped und habe das bei uns auch schon in der Gruppe kommuniziert. Zum Glück, ich habe jetzt nicht die Antwort bekommen, so von wegen, ja, wenn jemand auf dem Boden liegt, da treten wir nicht drauf, sondern die sind auf jeden Fall einer Meinung mit mir, dass da auch der Verlierer ein bisschen leiden muss. Ja,
und ich sag auch ganz ehrlich, wenn es dann am Ende dazu führt, dass meine Gruppe da zu sehr die Meinung fährt, wir können nicht auf die Verlierer drauftreten, dann brauche ich eine neue Fantasy-Gruppe. Also so, ey, wenn dann irgendjemand Bock hat, mit mir eine Runde Fantasy zu spielen, schreibt mich an, weil dann brauche ich eine neue, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf.
Ja, also ich will NFL-Fantasy bin ich leider wirklich zu raus, dafür gucke ich es jetzt auch nicht mehr. Wobei ich muss mich quasi einmal outen, ich habe gestern den ehemals besten Zehner der Welt, habe ich wieder abonniert, weil ich tatsächlich auch Lust habe, NFL ein bisschen bei The Zone zu gucken, bin ich in die Abo-Falle getappt. Deswegen, vielleicht kriege ich wieder ein bisschen mehr NFL in meine Timeline rein nächste Saison. Ich nehme es mir zumindest vor.
Ich dachte gerade beim ehemals besten Zehner der Welt, dachte ich, Jordan Love? Jamal Musiala? Wen meint er? Und dann, okay, er hat einen Streaming-Dienst abgeschlossen. Also freue ich mich auch schon auf. Und ganz ehrlich, so ein Fantasy-Manager, der führt Leute auch ran, ne? Also gerade wenn du Fantasy-Football spielst, führt es extremst dazu, dass du dann halt sagst, boah, geil, heute Abend spielen die Panthers gegen die Steelers, das muss ich gucken, weil ich habe Aaron Rodgers als Quarterback, der jetzt übrigens zu den Pittsburgh Steelers gewechselt ist, ist in unserer Sommerpause passiert, haben wir nicht drüber geredet, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, werden wir noch genug drüber reden, wenn die Saison dann losgeht. Aber solche Spiele werden dann halt einfach ultra interessant und darauf freue ich mich schon wieder sehr. Ich habe generell auch einfach Bock auf diese NFL-Saison. Die wird geisteskrank gut.
Yes, safe. Ey, weil du gerade gesagt hast, zum Thema ranführen, zum Sport ranführen, ich muss einen kurzen Exkurs geben, nicht schon wieder skippen. Es geht 3 Minuten um die Tour de France. Aber das muss ich kurz machen. Ich habe heute Morgen von Niklas Held und generell das kann ich jetzt, glaube ich, auch erzählen, der Instagram-Chat zwischen Niklas Held und mir ist sehr, sehr, sehr bash-basiert und sehr, sehr sportbasiert. Wir bashen uns für Sport-Takes, was der andere irgendwie raushaut. Wobei Niklas und ich auch relativ häufig einer Meinung sind. Ist ja auch Warriors-Fanatiker wie ich und Curry-Fan. Auf jeden Fall hat er mir heute Morgen geschrieben, weil er ja gerade Pause machen muss, hatte ein kleines Wehwehchen, sieht aber alles wieder gut aus, also wird für Berlin hoffentlich wieder fit sein. Hat mir geschrieben, von wegen, ich lese einfach mal vor. Also jetzt muss ich dir auch mal wirklich ehrliche Props geben. Bisher hatte ich gar nichts damit am Hut, aber letztes Wochenende meintest du, glaube ich, im Stream, dass du bei der Tour de France drin bist. Jetzt habe ich hier, während ich auskuriere, mir die Netflix-Doku mal reingezogen und was soll ich sagen, muss ehrlich sagen, bin absolut catched. Danke dafür. Und an der Stelle auch einfach mal, vertraut mir, geht in diese Netflix-Doku rein, wenn ihr davor überhaupt nichts mit der Tour de France am Hut habt und ihr werdet Fan sein. Ey, Niklas Held ist das beste Beispiel.
Ja, gut, weiß ich jetzt nicht, ob du dafür die Props verdient hast oder Netflix, weil es ist ja auch kein Hot Take. So, ganz ehrlich, die ganzen Dokus, die sind doch extrem geil, von Drive to Survive über die Tour de France Doku. Ich habe auch schon so häufig gehört, Alter, Full Swing, das ist es, die Golf-Netflix-Doku. So, und wirklich, jeder erzählt dir da so von, als hätte er gerade das neue Breaking Bad entdeckt. So, und dann denke ich mir, ja, Leute, Newsflash, die wissen, wie die das erzählen. Das haben die bei der Formel 1 hinbekommen und dachten sich, ja geil, wir können das auch bei anderen Sportarten. Und ja, auch da ist viel Drama, viel Emotion mit drin. Aber ey, Martin, wirklich Glückwunsch, dass du der erste
Mensch warst,
der
diese Serie entdeckt. Ich tue mir trotzdem auf die... Na, vor allem, das Ding ist, ich finde die Serie an sich gar nicht mal so gut, aber natürlich auch mit dem Hintergrund, dass du, wenn du weißt, wie die Saison ausgeht, und die Serie ist extrem geskriptet, also... Wir alle diejenigen, die denken, die ganzen Interviews, die da quasi aufgezeichnet worden sind, das machen die schon alles schön danach und wissen dann auch schon, wie sportlich ausgeht. Aber das ist mir dann auch egal. Mir geht es da jetzt dann nicht irgendwie drum, groß überrascht zu werden, wer gewinnt, weil wenn du die Tour ja quasi eh verfolgst, dann weißt du das, Spoiler Alert schon. Also du weißt, wie die Serie ausgeht. Aber das also nimmt mir nicht den Sehspaß. Und das Ding ist jetzt was, und da habe ich Niklas jetzt auch gesagt, also wenn du die Serie schön und gut findest, schön und gut, das ist schon mal der Anfang. Jetzt musst du dir halt auch am Donnerstag die erste Bergetappe geben und dann bist du ja voll drin. Dann hast du es ja quasi geschafft.
Ja, das stimmt. Also das ist dann ist die Hürde nur noch relativ gering, weil dann verstehst du ja aber auch ein bisschen, worum es geht. Und dafür sind die Serien halt auch einfach wirklich gut, dass du dann einordnen kannst, okay, wo bist du gerade in der Saison, wo bist du gerade in der Tour, wo bist du gerade wo auch immer im Wettbewerb, und dass du dann direkt verstehst und einen Anschluss findest. So, dafür macht Netflix einfach wirklich einen Top-Job, und da muss man echt mal Props aussprechen. Wobei ich bei der Formel 1 gerade wirklich... Ich habe gerade Staffel 4 von Drive to Survive beendet. Und Staffel 4, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2021 war die Saison, da ist in Abu Dhabi so ein bisschen was passiert rund um den Meisterschaftskampf. Und ich habe mich halt die ganze Zeit schon drauf gefreut. Wirklich, als ich Staffel 1, Folge 1 angemacht habe, habe ich so auf Staffel 4 hingefiebert. Dieser ewige Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, der dann in Abu Dhabi... geskriptet entschieden wurde. So, ich bin immer noch der Meinung, Lewis Hamilton wurde damals der Titel geklaut, obwohl ich, und ihr wisst es, ich bin Max Verstappen-Fan, so, ich feiere den Typen, ich gönne ihm jeden Weltmeistertitel. Aber sag halt ehrlich, dass sein erster WM-Titel, der wurde ihm geschenkt, so, den hat er sich nicht verdient. Und ich habe schon sehr krass drauf hingefiebert, und dann habe ich jetzt die vierte Staffel geguckt. So, und jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, weil jetzt ist wirklich so, ja gut, okay, ich kenne jetzt die dramatische Erzählweise, aber die nächsten 3 Jahre gewinnt halt auch Max Verstappen, ne? So, gut, muss ich mir das jetzt halt alles noch angucken. Aber ja, ich gehe da immer Stück für Stück wieder rein. Dahingehend ist aber dann schon nur so ein Ding, ja, dass ich jetzt weiß, wie es ausgegangen ist, und dass es da drumherum, weil die Saisons waren ja auch einfach nicht spannend. So, also die letzten 2 Jahre Formel 1, da waren die Saisons ja auch einfach, die sind ja nach der Hälfte entschieden gewesen. Und das hat bei mir dann schon dazu geführt, dass der Sehspaß ein bisschen verloren geht.
Also das verstehe ich. Hater würde jetzt sagen, bei der Tour war es über die letzten 3 Jahre ähnlich, wobei da haben immerhin 2 unterschiedliche immer gewonnen. Was ich bei der Tour de France-Doku immer noch ganz geil finde, und das bekommst du ja tatsächlich, wenn du die Tour normal verfolgst, und dann guckst du nur auf die Top 10 im Gesamtklassement und guckst eben auf die ganz, ganz Großen. Bei der Tour de France fahren 170 Fahrer mit, ne? Bei der Formel 1 20 heißt, du hast auch ganz andere Stories zu erzählen, und das, finde ich, macht diese Doku-Serie schon gut. Die nimmt dann halt auch so die kleinen Teams mal raus, die dann irgendwie gar nicht so um die Plätze 1 bis 10 fahren, sondern einfach dahinter. Aber was das eben für die dann auch bedeutet, weil bei der Tour de France ist es so, du hast 21 Etappen Zeit. Wenn so ein kleines Team eine Etappe gewinnt, ist das für die quasi der Vertrag fürs nächste Jahr. Dann kriegen die quasi Sponsorengelder, dann bekommen die quasi einfach Gelder, die wieder über Wasser halten. Und die Stories finde ich fast noch ein bisschen spannender, weil, wie du es gesagt hast, die großen Stories kriegst du auch außerhalb der Serie mit. Du weißt, wer gewinnt, du weißt, wer aufs Podium fährt. Aber gerade so die Stories von den kleinen Teams finde ich bei der Netflix-Serie rund um die Tour de France echt geil. Also ich sag auch, ich bin ja auch großer Verfechter von der Drive to Survive-Serie. Ich finde, man kann Netflix viel, viel vorwerfen, die produzieren viel Müll. Da haben sie sportlich gesehen sehr, sehr viel richtig gemacht. Also sowohl bei der Formel 1 als auch bei der Tour.
Ja, das stimmt schon. Also wirklich ein riesen Geheimtipp von Martin. Ey, und wenn ihr mal einen guten Film sehen wollt, pst, Interstellar. Aber verratet nicht, wo ihr den Tipp her habt.
Interstellar goated. Und wenn ihr, ich dachte, ich ist was anderes. Okay, gut, dann machen wir doch den ersten Slot mal zu. Du meintest schon von wegen, du hast nicht so viel auf deinem Zettel stehen. Ich habe auch nicht so viel auf dem Zettel stehen, aber lass mit dem obvious Pick anfangen. Die GBT war zum zweiten Wochenende in München und hat abgeliefert. Hat ja. Noch mal mehr abgeliefert als noch am ersten Wochenende.
Ja, und ich meine, das ist ja auch das, was wir letzten Mittwoch dann ja auch gesagt haben, ne? Dass wir schon hoffen, dass es am Wochenende besser wird, weil München 1 war ja nicht schlecht. So, und ich wurde von zwei, drei Seiten auch drauf angesprochen, weil ich habe ja auch nie gesagt, dass München 1 schlecht war. Es hat halt nur nicht zu den Erwartungen gelebt, die München einfach die letzten Jahre sich selbst aufgelegt hat. Aber es war ja trotzdem in Ordnung und es war vor allem für uns auch, glaube ich, mal gut, dass wir dann auch gesehen haben, okay, es geht nicht alles aus einem Guss heraus und es geht nicht alles ohne Aufwand, dass du einfach hingehst und sagst, hier ist unser Silbertablett, spielt München. Sondern, dass wir uns da halt auch definitiv jedes Wochenende wieder ein Stück weit auch neu erfinden müssen, dass wir jedes Wochenende wie einen neuen Tourstop angehen müssen und dass wir jedes Wochenende auch dieselbe Energie reinstecken müssen und das nicht dann einfach an einem Wochenende genauso funktioniert wie an einem anderen. Aber in München 2 war es dann auch wieder der Selbstläufer. Also in München 2 hat man dann schon auch wieder gemerkt, gut, alles, was in München mit Beachvolleyball irgendwas am Hut hat, ist dann jetzt auch da und hat auch einfach Bock auf GBT und genauso hat es sich auch angefühlt.
Ja, also gefühlt haben die so diesen kleinen Piekser von München 1 gebraucht, wo man einfach gemerkt hat, ey, und auch das möchte ich nochmal betonen, München 1 war ein sehr, sehr guter Tourstop im Vergleich mit Düsseldorf, im Vergleich mit Bremen, im Vergleich mit Hamburg, aber es war eben nicht dieses outstanding München-Turnier, was du eben die Jahre davor schon mal hattest. Und das war München 2 zumindest mal mehr. Es war nicht der beste München-Stop aller Zeiten, aber mein Gott, musst du auch nicht immer mit Superlativen um dich rumwerfen, aber es war für mich schon der beste Tourstop in diesem Sommer und gerade dann auch der Samstag war eben wieder, Mann, Samstag, die letzten beiden Spiele, die Sundowner-Spiele bei den Männern, das war wieder legendär, wenn das ganze Stadion gesungen hat, dann hat es auch irgendwie sportlich gepasst, deswegen, war ich echt irgendwie auch wieder mit Gänsehaut versehen, als ich dann Samstagabend da auf der Tribüne stand und mir so dachte, Mann, das ist genau dieses Besondere in München, von dem wir immer die ganzen Jahre reden.
Ja, absolut. Und den Sundowner jetzt in München 2, den habe ich mir dann ja auch wieder genommen. So, da habe ich dann ja auch wieder moderiert und muss dann auch einfach sagen, das sind schon einfach die schönsten Spiele, ne? Weil ich sage auch ehrlich, ich gucke dann wirklich wenig Beachvolleyball. So, ich gucke mich dann auch sehr viel um, gucke sehr viel, okay, was geht gerade im Publikum, wie wollen die gerade bespaßt werden, was fühlen die gerade, ist gerade mehr Dancen, ist gerade mehr Malle, ist gerade mehr was auch immer und halte da dann auch Rücksprache mit dem DJ. Ich glaube, Samstagabend haben es Jürgen und Oskar zusammen gemacht. So, und das Spiel lasse ich dann halt auch mal Spiel sein, ne? Weil die Leute, die dann an Beachvolleyball interessiert sind, die gucken eh hin. Aber wir machen uns jetzt auch kein Geheimnis draus. An einem Samstag um 19:30 Uhr, ja, da sind jetzt auch nicht mehr ganz so viele, die dann sagen, boah, geil, das ist jetzt das wichtigste Spiel des Jahres. Ja, die wollen dann halt auch einfach Party machen und das ist auch okay.
Ja, und ich finde dann auch, dass es diesmal, ich finde, es hat auch besser, ich fand die Party auch rein theoretisch besser als am ersten München-Stop. Gefühlt sind noch ein bisschen mehr da geblieben. Also irgendwie war der gesamte Vibe einfach irgendwie stimmiger. Und das soll nicht bedeuten, dass das erste Münchner Wochenende nicht gut war. Es war einfach am zweiten Wochenende noch ein bisschen geiler. Die Messlatte ist auch hoch. Ich habe jetzt auch schon bei Insta ein, zwei gesehen, ne? Ich glaube, Alex hat ja quasi Berlin auch schon so ein bisschen jetzt in dem Sinne abmoderiert, dass München halt dieses Jahr dann auch wieder den Tourstop gewonnen hat und Berlin möchte da dagegen gehen. Ich bin mir auch sicher, die Fraktion, die in München auch schon wieder gezündelt hat, mit, und das habe ich ihnen auch gesagt, ich fand die Choreo beim Spiel von Paula und Jana, wo sie dann wirklich quasi, also einmal das komplette Stadion verraucht haben mit ihren bunten Pyro. Das fand ich richtig, richtig geil. Die meinten, sie wollten in Berlin nochmal einen drauflegen, weil es dann quasi auch wieder über Heimturnier ist. Ich bin gespannt. Die Messlatte liegt auf jeden Fall extrem hoch, weil München hat geliefert. Aber mal gucken, was die Berliner und Berlinerinnen da jetzt noch liefern können.
Das finde ich halt auch so geil, ne? Dass wir einen richtig geilen Tourstop in München hatten. Und was löst das bei Berlinern aus? Die fühlen sich davon getriggert. So, Berlin sagt, ja, aber wir sind ja geiler. So, ja, okay, aber beweist dann halt auch, ne? Jetzt nicht nur groß rumspucken, sondern ihr müsst dann auch liefern. Weil wir waren jetzt letztes Jahr nicht in Berlin und vor zwei Jahren waren wir da und da waren wir auf Beach Mitte. So, da war es schon okay, gut, wir sind relativ zentral, einfach zu erreichen. Dieses Jahr ist es ein bisschen außerhalb da in Berlin. So, und da muss man dann schon auch sich vornehmen, hinzufahren. Wir sind ausverkauft, deswegen alles cool. So, ich glaube schon, dass da auch viele, sehr viele Beachvolleyball-verrückte Leute kommen. Aber auch da, ne, das, was wir jetzt gerade über München erzählt haben, der zählt auch für Berlin. So, da gehört ja auch genauso Effort von den Leuten rein, die mit ins Stadion kommen, die auch den Bock mitbringen müssen, die den Enthusiasmus mitbringen müssen. Und das ist dann ja auch nicht nur von unserer Seite, von uns wird es natürlich dann auch befeuert. Aber die Grundlage, die muss ja schon vom Publikum kommen. Und da bin ich sehr gespannt, was Berlin mitbringt.
So, Bengt. Also, so Berlin. Bengt hat gesprochen, jetzt müsst ihr quasi nachlegen, ne? Also, Bengt wird da sein, Bengt wird auch performen und dann müsst ihr halt mit Bengt zusammen performen.
Das ist die große Frage. Wir werden uns ein paar Bier zusammen reinstellen. Ich überlege mir wieder ein bisschen Scheiß für zwischendrin, weil, das war auch glorreich. Ich habe ja am Wochenende Beach oder Bullshit erfunden und das war ein gutes Spiel. Ich suche mir denjenigen im Publikum aus, der am wenigsten Ahnung von Beachvolleyball hat und dann stelle ich ihm Regeln. Meine Lieblingsfrage am Wochenende war, wenn beim Beachvolleyball der Angreifer beim Zuspiel näher am Netz steht als der Zuspieler selbst, dann ist es abseits. Und der Kollege im Publikum meinte dann, Bullshit? Weil das ist doch kein Abseits, oder? Ich so, nee, genau, wann ist Abseits im Beachvolleyball? Ja, wenn er das Netz berührt, oder? Ich so, ja, genau, das ist Abseits. Deswegen wird gut. Ich glaube, da können wir uns auf ein bisschen was freuen. Ich verteile wieder ein paar Coins, ich multipliziere wieder ein paar Coins und dann ist auch gut.
Ich habe auch mal geguckt, also ich weiß, oder was heißt, ich habe geguckt, ich kenne den Spielplan der Fußball-Bundesliga natürlich auswendig, weil wer spielt am ersten Bundesligaspieltag zufällig auswärts in Berlin? Union. DFB-Pokalsieger 2025. Ich weiß jetzt nicht, wo der Spot ist, aber vielleicht kriege ich ja ein, zwei Stuttgarter Atzen, die da auf jeden Fall hinfahren, auch mal rum zur GBT in Berlin. Weil vor allem das habe ich mir auch natürlich mal angeguckt. In München fand ich auch wieder die, jetzt fällt mir das Wort ein. Na, auf jeden Fall, also die Anzahl. Also halt die Anzahl an Leuten, die quasi in einer. Halt auch die Fresse. Die Anzahl an Menschen, die quasi als Gruppe gekommen sind. Gerade am Sonntag war da so eine 40er-Gruppe da, die dann irgendwie mit ihrem Verein quasi auch hergekommen sind. Das fand ich in München wieder krass. Das hat mir fast in Hamburg und Bremen halt ein bisschen gefehlt. Und auch in Düsseldorf war es nicht so heftig. Also in München ist es schon auch hochprozentig, war das Wort. Mann, hochprozentig sind da Leute da, die als Gruppe kommen. Und dann halt da auch nochmal als Gruppe, und da muss ich dir ja nicht erzählen, nochmal eine andere Dynamik auch in so ein Publikum reinkriegen, wenn du quasi eh schon als Gruppe da bist, dann machst du vielleicht doch nochmal mehr Scheiße mit, als wenn du jetzt da irgendwie nur zu zweit bist.
Ja, nö, das stimmt schon. Ich muss gerade mal immer kurz gucken, weil ich wollte hier gerade dann natürlich parallel auch mal rausfinden, muss dann aber Wochenende 2 sein, oder ist es DFB-Pokal?
Ist Wochenende 2.
Ah, okay, weil erstes Wochenende ist gar keine Bundesliga, sondern da dürfte DFB-Pokalpause sein und zweites Wochenende wird dann wieder gekickt.
Ja, habe ich auch schon. Ich habe auch natürlich geguckt, ob wir spielen Samstag 15:30, da werde ich wahrscheinlich nicht frei bekommen von meinem Chef, um da einmal kurz in die alte Försterei zu hoppen, aber das ist dann auch okay. Ich freue mich natürlich auf Berlin. Gut, dann lass einmal gerne sportlich drauf gucken. Ladies first bei den Damen. Finde, wenn wir jetzt mal über die Storylines des Wochenendes reden, dann müssten wir mit einer Negativ-Storyline anfangen, weil das Carla und Mary natürlich München 1 gewinnen und dann München 2 1-2 gehen. Fast finde ich irgendwie auch so ein bisschen deren Saison zusammen. Ein Auf und Ab, eine Achterbahn. Und spiegelt halt auf der anderen Seite auch wieder ein krankes Teilnehmerfeld wieder, ne? Also kannst an einem Wochenende gewinnen und am zweiten Wochenende bist du dann am Freitagabend schon raus.
Ich finde halt ein sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld, das auf jeden Fall. Aber ja, muss dann auch sagen, es war seltsam. Also klar, ne? Man muss dann ja auch sagen, im Loserbaum treten dann Borger Schieder gegen Belen Schulz an, war es, glaube ich. Das war Loserbaum-Achtelfinale. Ich könnte dir schwören, dass wir das letztes Jahr irgendwo auf der Tour als Finale gesehen haben, weil das halt auch einfach zwei Teams sind, die immer das Potenzial haben, ein Turnier zu gewinnen. Das haben Belen Schulz uns bewiesen, das hat Borger Schieder uns bewiesen. Aber irgendwie, es beschreibt halt auch so die Saison von Carla und Mary, ne? Dann läuft es ein Wochenende mal richtig gut, aber sie kommen nicht in dieses Selbstverständnis rein. Und ich fand jetzt auch nicht, dass sie am Wochenende schlecht gespielt haben. Es hat halt einfach in den entscheidenden Momenten das nötige Spielglück gefehlt. Und dann bist du halt auch mal schnell raus und gehst 1-2. Aber alles in allem gucken sie, glaube ich, trotzdem auf München zurück und sagen, ey, okay, wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir noch was können, aber wir haben auch aufgezeigt bekommen, woran wir arbeiten müssen. Bin aber auch einfach sehr gespannt, welche Konsequenzen sie daraus ziehen werden. Also wie sie dann jetzt in die nächsten Turniere reingehen werden und was das für Mary bedeutet und was das für Carla bedeutet. Weil, machen wir uns ja auch kein Geheimnis draus, dass die eine super jung ist, am Anfang ihrer Karriere steht und die andere schon sehr viel erlebt hat. Und da muss man einfach mal gucken, was das mit dem Team macht. Bin ich sehr gespannt drauf.
Gute Standortbestimmung, glaube ich. Also, wie du es gesagt hast, zu sehen, ey, okay, wenn wir Top-Niveau spielen, dann gewinnen wir so ein Turnier. Und wenn wir aber nicht gut spielen, dann sind wir auch ganz schnell raus. Und dann jetzt mal gucken. EM steht an, da werden die beiden mit Sicherheit auch irgendwie nochmal eine Rolle spielen. Und drücken da natürlich die Daumen. Ansonsten finde ich, wenn wir jetzt so von den ganz, ganz großen Storylines reden, finde ich es bei den Damen, ist es so, dieser Wow-Effekt ist nicht dabei. Ich habe mich gefreut, dass Melli und Nele das erste Mal Halbfinale gespielt haben in München. Ich glaube, gerade Melli hat da dann erstmal einen Haken hintergemacht, nachdem München ja immer noch so ein kleiner Dorn im Auge war. Ich fand Anna und Sandra fand ich eigentlich echt gut. Hättest du mich auch gefragt im Turnier, dachte ich eigentlich auch, das wäre mein Pick für den Turniersieg. Hat mich fast ein bisschen gewundert, dass sie jetzt dann im Finale nicht gezogen haben. Wobei, was heißt gewundert, man, gegen Lea und Melli kannst du verlieren. Aber ansonsten wäre das fast für mich so ein bisschen die... Ja, wenn du mich nach einer Überraschung fragst, dann hätte ich eigentlich gedacht, okay, ich habe eigentlich so vom Turnierverlauf hätte ich gedacht, dass Annalena Grüner und Sandra das Turnier gewinnen.
Ja, fand ich auch. Und vor allem, als es dann im Finale, im ersten Satz, dann doch schon relativ deutlich war für Kunst Paul, dachte ich mir... Okay, wo kam das jetzt her? Also Frauenfinale am Sonntag, muss ich gestehen, habe ich nicht geguckt, weil das halt auch einfach mein eine Spielpause war. Ne? Davor habe ich zwei Männerspiele und hier das Jugendturnier gemacht, Future Class of 2025. Und da brauchst du danach halt auch einfach mal eine Spielpause, wo du auch ein bisschen was essen kannst. Aber habe dann zwischendrin drauf geguckt und da stand es, glaube ich, 15-11 oder so für Kunst Paul. Und dann sind Anna und Sandra aber tatsächlich zu einem 19-19 zurückgekommen. Fand ich dann aber auch einfach symptomatisch, dass sie es dann an diesem Wochenende irgendwie immer nicht geschafft haben, dann auch komplett konsequent das Ding zu Ende zu spielen. Also ich glaube, im ersten Spiel hatten sie ja Aulenbrock-Klinke einmal verprügelt, sondern zu 9 und zu 7 oder sowas in die Richtung. Aber
also
danach
noch deutlicher, es war das deutlichste GBT-Spiel. Also quasi, wenn wir mal die Aufgabe damals von den Ponys gegen die Sagis rausrechnen, dann war es das deutlichste GBT-Spiel in GBT-History. Ich glaube, zu 6 und 6 und zu 8, die machen 14 Punkte in zwei Sätzen, das hatten wir so auch noch nicht.
Ja, und das zeigt halt einfach, was in den beiden drinsteckt. Aber gerade nach dem Spiel habe ich halt gedacht, okay, gut, heftig, die marschieren jetzt einfach durch. Also die werden jetzt wirklich einfach zum Titel marschieren, weil letzte Woche, da waren viele gute Teams dabei, aber keins, wo ich sage, okay, die spielen auf dem Niveau, wie Sandra und Anna da gerade Tino und Leo verprügelt haben. Da sind sie dann aber nicht mehr reingekommen, was, glaube ich, für die sportliche Storyline am Wochenende ganz gut war, weil es dadurch halt ausgeglichen war. Und sie haben ja trotzdem auch permanent gezeigt, okay, gut, es steckt genug Potenzial in uns drin, dass wir auch bei einem 15-11 in dem Finale immer noch zurückkommen können, haben es dann aber nicht zu Ende gefahren. Und da bin ich ehrlich, das hat mich überrascht.
Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, GG an Lea und Melli. Melli als meine Fantasy-Kapitänin hat mir ein solides Wochenende beschert. Kein sehr gutes, aber ich glaube dann, also habe ich nichts mehr zum Damenteil, dem er fällt.
Ja, einmal kurz zumindest noch willkommen zurück an der Grüne, ne? Weil war ja jetzt auch ganze Zeit lang raus, hatte, oder zumindest auf GBT war sie raus. Ich glaube, international haben Anna und Sandra ja schon ein bisschen was gespielt dieses Jahr, aber war richtig cool, Anna dann auch mal wiederzusehen. Ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen her, dass sie mal GBT gespielt hat. Und deswegen muss ich wirklich sagen, sehr, sehr cool und willkommen zurück. Und alter Vater, ist diese Frau eine Maschine geworden. So, ich glaube... Tourstop Vlog 2, der jetzt bald kommt. Es ist ein Bizeps-Vergleich zwischen Anna Grüne und Dirk Funk entstanden. Und ich kann dir gerade nicht sagen, wer das Ding gewonnen hat.
Nee, aber was ich euch sagen kann, also für alle diejenigen, die es im Stream nicht mitbekommen haben, Anna musste tatsächlich ihr Trikot aufschneiden, weil sie zu breit war, weil sie nicht reingepasst hat, weil das Ding zu sehr gespannt hat, was dann quasi dazu geführt hat, dass sie ab diesem Zeitpunkt nur noch in den Candy-Trikots gespielt haben, weil die anscheinend irgendwie größere Größe auch noch hatten oder ein bisschen weiter geschnitten sind, keine Ahnung, aber die musste wirklich ihr Trikot aufschneiden und das ist wirklich ein Kraftpaket, was da vor dir steht. Ist jetzt nichts Neues für alle diejenigen, die Anna Grüne davor auch schon ein bisschen gesehen haben, aber ja. Habe ich auch noch nie mitbekommen, dass das Trikot dann quasi nicht gepasst hat.
Ich würde mal sagen, vorher war Anna Grüner auf den Spuren von Leon Goretzka unterwegs und jetzt ist sie definitiv deutsche Xherdan Shaqiri. Also, das ist, die ist ein komplettes Kraftpaket und geisteskranken Respekt davor. Das ist wirklich heftig, wie die sich in Shape gebracht hat. Aber ja, damit GGs an Kunst Paul und dann gucken wir auch mal rüber zu den Männern.
Yes, sir. Da dürfen wir auch GGs sagen. Paul Henning und Louis Wüst, Start-Ziel-Sieg. Die sind als Favorit reingegangen in dieses Turnier, haben einmal durchgezogen, sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, müssen natürlich einmal kurz aufs Finale eingehen. Gegen die Sagis, was auch drauf und dran war, ein episches Battle zu werden. Und es ist, finde ich, auch hinten raus dann ein geiles Battle geworden. Leider erster Satz, 16-17, ist Louis einmal Jonas auf den Fuß gesprungen. Komplett unabsichtlich. das passiert, ist natürlich aber dann in dem Moment extrem bitter gewesen, weil Jonas sich auch echt einmal, also im ersten Moment dachte ich sogar, es wäre schlimmer. Jonas hat dann auch durchgezogen, bandagiert, durchgespielt, hat es auch gut durchgespielt. Ich meine, das Finale ist am Ende, wie geht's aus, 22-20 im zweiten Satz, also ist trotzdem knapp geworden, muss man trotzdem aber auch nicht drüber diskutieren. Natürlich ist das ein herber Nerf gewesen für die Sagis, die, glaube ich, fit schon auch drauf und dran waren, da vielleicht Paul und Louis auch einfach ein Schnippchen zu schlagen. Ja, aber ich fand, also ich weiß nicht, du hast ja auch gesehen, dieser Moment, als passiert ist, und ey, nochmal, alles Gute an Jonas, hat jetzt, glaube ich, auch schon verlauten lassen, dass es nicht so super schlimm ist. Das Trainingslager mit den Tschechen müssen jetzt vor der EM leider absagen. Ansonsten Daumen sind gedrückt, dass es dann bis zur EM auch alles wieder funktioniert. Aber ich fand es auch schon tough zu sehen, was das dann mit Louis gemacht hat, der da wirklich einfach erstmal natürlich auf dem Feld geblieben ist und dann da wirklich wie ein Häufchen Elend in seiner Auszeitbox saß, dem das einfach alles auch so unfassbar leid getan hat.
Ja, total. Und also es gehört halt zum Sport dazu. Ne? Louis stellt sich danach aber auch im Interview sofort dahin und entschuldigt sich, nimmt das total auf seine Kappe, sagt er, ey, ich bin am Netz, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper, dann kommt es zu Kollisionen. Und wirklich Jonas, der sofort zu Boden gegangen, sofort aufgeschrien, konnte erstmal nicht auftreten. Und da dachte ich auch schon, ach scheiße, Alter, weil ich weiß nicht, ob du mal eine Bänderverletzung hattest. Ich hatte mir mal Außenband und Syndesmose gerissen und da habe ich, glaube ich, 3,5, 4 Monate dran rumlaboriert. Letztes Jahr war es ja Benny, der mit Syndesmose, glaube ich, raus war. Und das ist halt einfach, das ist schon krass, wie sehr das dann wehtun kann. Und natürlich, ne, dann erstmal das Medical, dann noch ein Timeout hinterher, dann war es dann keine einfache Situation. Und ich sag dir auch, das war einer der beschissensten Momente meiner Moderatorenkarriere, weil dann stehst du da und willst eigentlich den geilsten Tourstop des Jahres mit dem geilsten Spiel des Jahres abschließen. Ja, und dann Mitte erster Satz hast du so einen herben Downer, weil was machst du dann? So, nee, das ganze Publikum guckt dich dann natürlich auch an und sagt, ja, gut, ne? Dann erzähl uns doch mal, so, was ist da passiert? Und versuchst du dann die Situation irgendwie mal einmal zu beschreiben, versuchst kurz zu beschreiben, was da unten auf dem Feld passiert. Oscar will dann aber auch keine Musik spielen, weil die Leute dann ja aber auch nicht Party machen wollen, ne? Und dann stehst du da, hast dann jetzt schon dreimal irgendwelche Gesänge für Jonas Sargstetter angestimmt und sagst dann auch, gut, okay, wir haben noch ein Timeout genommen, was machen wir jetzt? Weil alle, du willst die Leute dann ja aber auch nicht im Stillen da lassen, ne? Ich glaube trotzdem, wir haben es dann ganz sauber gelöst und haben es dann auch irgendwie am Ende geschafft, dass wir dann so gesagt haben, okay, kommt, wir zelebrieren jetzt hier den Beachvolleyball. Natürlich feiern wir jetzt Jonas, der dann irgendwie da versucht durchzuziehen. Aber wir machen jetzt hier halt einfach eine gemeinsame Party für den Beachvolleyball und nicht mehr für irgendein bestimmtes Team. Und hast dann ja auch gemerkt, okay, gut, das Stadion wollte jetzt Jonas dann auch nochmal ein bisschen pushen, weil er das dann, glaube ich, in dem Moment auch gebraucht hat. Er hat es dann auch gefühlt. Da dann aber auch Props an Louis und Paul, die da vollstes Verständnis für haben und dann sagen, ja, mein Gott, ey, wenn da einer stehend K.O. ist, dann braucht er halt dann auch diese Unterstützung. Ja, es war nicht das Finale, was München 2 verdient hat. Ich glaube, so kann man es dann zusammenfassen. Aber Jonas hat dann auch durchgezogen, ne? Und eins, zweimal gab es dann da Momente, wo Jonas wirklich anrennt und in diesen Ball reinprügelt, wo ich mir dachte, Alter, krass, dafür, dass der da gerade umgeknickt ist und ich mir Sorgen gemacht habe, dass es ein Saisonaus ist, steckt da eine ganze, ganze Menge Kraft drin. Und deswegen da auch schon das Gefühl gehabt, okay, gut, 2-3 Wochen Pause und dann läuft er hoffentlich wieder rund.
Ja, aber also dieses 2-3 Wochen Pause funktioniert eben nicht, wenn in 3 Wochen EM ist. Deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, also ich war verwundert, dass sie durchgezogen haben. Erik war ja quasi auch im Chat, also Erik Study, Coach von den beiden. Er meinte so, er ist jetzt nicht sehr größter Fan davon, zu sagen, wir spielen dieses Finale jetzt auf Biegen und Brechen. Sie haben es gespielt, Jonas hat es sehr, sehr gut gespielt im zweiten Satz. Ja, und haben es dann am Ende knapp verloren, ist trotzdem ein bis dahin sehr, sehr gutes Wochenende für die Sagis gewesen, die ja in München 1 noch so ein bisschen gestruggelt haben. Ist ein Top-Wochenende gewesen für Paul und Louis. Bei den beiden freut es mich eh immer, wenn sie da sind. Ich finde Louis in der Defense mal so viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Ja, Mann. Weil was der da auch wieder ausgegraben hat, war einfach geil. Und dann die Storyline des Wochenendes, Mann. Mal wieder im Männerteilnehmerfeld, irgendein Team, das sich da aus der Quali durchboxt.
Augenblick, bevor wir dazu rüberspringen, muss ich da dann auch nochmal einmal in Richtung Paul und Louis sagen. So, yo, am Ende musst du es dann auch durchziehen, ne? So, weil es geht auch immer noch um einen Turniersieg und dann schenkst du halt so ein Spiel auch nicht ab. Deswegen auch alles richtig, dass sie dann auch weiter Vollgas gegangen sind. Und man hat es ja auch gesehen, ne? Die ersten beiden Bälle gingen beide auf Jonas nach der Verletzung. Ich glaube, beide Punkte haben die Sagis gemacht und dann sind sie halt auch wieder rübergegangen und haben über Benny gespielt. So, und deswegen hat man da dann auch gesehen, okay, der ist hier noch leistungsfähig und es war danach auch trotzdem noch ein kompetitives Finale, was sehr viel Spaß gemacht hat. Trotzdem Props an die Turniersieger Paul und Louis. So, und jetzt darfst du gerne überleiten auf einen anderen Wüst im Hauptfeld.
Ja, der es wieder irgendwie geschafft hat. Das ist wirklich so dieses München-Ding bei den Männern. Aus der Quali geht es dann irgendwie immer durch und ja, Tamo und Tristan, was mich natürlich gefreut hat, mein Pick im Fantasy-Game ist aufgegangen. Ich bin mit Tristan gegangen, der hat mich bis ins Halbfinale geführt. Und gerade der, also über das Spiel, über das du sprechen musst, ist das Sundowner Samstagabend gegen Kubowatz, wo eigentlich alle denken, okay, Luis und David, letzte Woche Turnier gewonnen, die lieben eh so einen Samstagabend. Ich meine, also Luis und David sind einfach gemacht für genau so ein Spiel. Bennett, der dann quasi bei der Fraktion steht.
Wer nicht, Mann? Wer liebt diesen Samstagabend?
Aber bei den beiden würde ich schon noch mal mehr sagen, das ist deren Spiel. Mein Gott, gerade Luis spielt ja quasi mit dem Publikum, der braucht das, der hat immer wieder Blickkontakt. Und wie gesagt, Bennett, der dann da irgendwie in der Crowd steht, sein Bruder mit seinem neuen Partner da irgendwie anfeuert. Also ich hätte wirklich Haus und Hof, wie man so immer schön sagt, auf die beiden gewettet, war mir sicher, dass sie es machen werden. Und ey, dann stehen da so Tristan und Tamo, die spielen erst ihren ersten Sundowner, spielen ihr zweites GBT-Turnier und zocken das mit einer Selbstverständlichkeit weg. Dann auch so, wo du denkst, Mann, Crunchtime-Satz Nummer 2, 17-17, viermal Sideout spielen viermal Sideout. Weißt du, was ich meine? Wo du denkst, ja, okay. Und auf der anderen Seite steht ein sehr, sehr gutes Break-Team. Das hat mich schon extrem überrascht, hat mich trotzdem gefreut für die beiden. Da musste ich echt meinen imaginären Hut ziehen, mit was für einer Abgezocktheit die das da runtergespielt haben.
Ja, und ich finde, du hast gerade vor allem ein Wort genannt, was es perfekt trifft. Sie zocken das Ding. So, die haben wirklich einfach gezockt. So, die gehen da aufs Feld und die hatten Bock, Beachvolleyball zu zocken. Und haben keine Fehler gemacht, Alter. Also, da waren keine einfachen Fehler dabei. Natürlich stehst du da am Ende gegen einen super erfahrenen Ponywatz, der schon x Titel in seinem Leben geholt hat und einen jungen, aufstrebenden Luis Kubo, der aber auch auf der Tour schon echt einiges erlebt hat. So, das ist ein Veteranenteam, was dir da gegenübersteht. Und dann spielst du da so einen auf, nahezu fehlerfrei. Das hat mich echt krass beeindruckt und hab da dann auch gedacht, okay, krass, mal gucken, ob das nochmal Schneckenbums und Bibelbums von letzter Woche wiederholt werden kann. Weil, ey, ganz ehrlich, warum nicht auch gegen die Sagis in einem Halbfinale?
Ja, warum denn nicht? Also die beiden waren für mich die Storyline an diesem Wochenende. Ansonsten Männerteilnehmerfeld, Kubo Ponywatz, haben wir gerade gesagt, normalerweise gehen die auf jeden Fall durch bis ins Halbfinale, vielleicht auch ins Finale. So ist es ein Mini-Downer nach einem Turniersieg, den die beiden aber, glaube ich, auch gut verkraften können. Momme und Thilo wieder Halbfinale, wieder leider nicht Finale, aber auch da musst du sagen, ey, die spielen dreimal Tour, dreimal Halbfinale, das ist nicht selbstverständlich. Genau, das fasst für mich dieses Herrenteilnehmerfeld und dann generell die GBT in München eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, finde ich auch. Hat hammer viel Spaß gemacht, war richtig, richtig gut. Grundsätzlich einfach sehr viele geile Teams, sehr viele geile Storylines dabei und gerne wieder, macht Bock auf EM und macht noch viel mehr Bock auf Berlin, wenn du mich fragst.
Yes, Sir. Gut, dann machen wir eine Klappe drum. Dann nächstes Wochenende oder nächste Woche ein bisschen mehr zur anstehenden Beachvolleyball-EM. Aber mit Blick auf die Zeit, ich habe noch ein, zwei Sachen. Deswegen lasse ich einmal gerne, jetzt nicht im Schnelldurchlauf durchgehen, aber ich glaube, wir sind's den Leuten schon schuldig, mal kurz über die Frauen-EM zu reden. Wobei ich da auch quasi sofort die Schere heben kann. Ich habe bis dato noch nichts gesehen. Einfach natürlich auch so ein bisschen zeittechnisch auch, aber weil es mich nie so richtig kriegt, das ist bei mir nichts Neues. Ich muss auch einfach ehrlich gestehen, als Deutschland hier letztes, ich weiß, müsste ja dann WM gewesen sein, als sie auch hier Finale gegen England gespielt haben. Das hat jetzt irgendwie nichts mit dass ich das nicht respektiere oder so zu tun. Ich hab da größten Respekt davor. Ich musste, die Diskussion hast du wahrscheinlich auch wieder mitbekommen hier von wegen Schweizer Nationalmannschaft verliert 7-1 gegen die U15 von Luzern, wo sich dann natürlich die Gesellschaft einmal draufschmeißt und ich so denke, also Freunde, wenn man jetzt wirklich noch den biologischen Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau, also wenn man das dann noch erklären muss, der soll bei Bio ein bisschen besser aufpassen, weil das hat halt einfach wenig zu sagen. Deswegen, ich habe größtens Respekt davor, aber mich kriegt es gerade einfach nicht, weil in meiner sportlichen Welt passieren so viele andere Dinge wie Wimbledon, wie Tour de France, wie eben GBT und dann habe ich gerade einfach nicht noch irgendwie die Kapazität da groß, jetzt mir die Frauen-EM reinzuziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, und habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, es kriegt mich gerade gar keinen Fußball. Club-WM habe ich nicht eine Minute geguckt. Ich habe genau 15 Minuten von der U21-EM geguckt, wo ich auch sage, das sind auch eigentlich geile Zocker, wo man sich mit vielen Jungs identifizieren kann. Nicht zuletzt der Nick Woltemade, der in der Bundesliga ja schon ein riesen Shootingstar ist. So, ich habe 15 Minuten geguckt. Und das war die zweite Halbzeit von der Verlängerung. Ich glaube, war ja sogar gegen England. Ich habe so wenig aufgepasst. Ich weiß nicht mal, gegen wen es war. Deswegen, es hat überhaupt nichts mit den Frauen zu tun, sondern halt einfach, ich brauche gerade Fußballpause. Es ist mir echt einfach zu viel. Und mich nervt schon, dass gerade so viele Transfer-News reinkommen und dass mit allem möglichen Scheiß versucht wird, dieses Sommerloch zu füllen. Auch die ganzen Diskussionen um die Lamine Yamal-Party gerade. Digga, das geht mir so auf den Sack. Das ist mir so egal, was da alles passiert. Und trotzdem kriegt man natürlich mit, die Mädels spielen richtig einen auf. So, die spielen ein geiles Turnier, das, obwohl sich Julia Gwin im ersten Spiel verletzt hat, haben jetzt das dritte Gruppenspiel verloren, aber spielen jetzt Samstag ein Viertelfinale gegen Frankreich. Ey, und ich wünsche denen alles, alles Gute. Ich supporte, so wie es gerade möglich ist. Aber er kriegt mich gerade einfach gar keinen Fußball. Aber ey, Samstagabend, Deutschland-Frankreich, das kann so der Turning-Punkt sein, wo ich dann sage, okay, nee, geil, da geht das Turnier für mich dann auch los.
Ja, also für mich wird es auch Samstagabend nicht losgehen, ich bin Samstagabend unterwegs. Aber wie gesagt, also ich bin gerade auch einfach, ich finde, du hast gut ausgedrückt, dieses Mal auch einfach satt sein vom Fußball nach einer vollen Saison. Und ich habe keine U21-EM geguckt, Club-WM haben wir letztes Wochenende schon drüber gesprochen, dass uns das wirklich überhaupt nicht gecatcht hat. Und deswegen ist es halt irgendwie, Turnier ist gerade irgendwie zu einer falschen Phase, weil ich kenne uns beide auch, sobald dann, und das klingt dann fast wieder so ein bisschen dumm, aber wenn am 1. August, ich glaube, Schalke gegen Hertha die zweite Liga eröffnet, natürlich werde ich das gucken. Und dann habe ich da auch irgendwie wieder Lust drauf. Und wenn dann die Bundesliga Ende August losgeht, natürlich werde ich dann das gucken und bin dann auch wieder voll drin, aber gerade kriegt es mich nicht so richtig. Und wobei, ja, ich muss einmal kurz dazu sagen, ich finde, weil du gemeint hast, also gut, ich bin auch einfach ehrlich gesagt nicht tief genug drin, was denn jetzt so die Marschroute ist für so ein Turnier, aber ein Viertelfinale aus gegen Frankreich wäre ja wahrscheinlich schon eher enttäuschend, um es mal so, also wenn wir über den deutschen Fußball reden. Da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen auf Twitter gelesen, dass das aber durchaus im Bereich des Möglichen ist. Deswegen, weil du gesagt hast, Mädels spielen ein gutes Turnier, da habe ich einmal kurz so ein bisschen hoch, also Nase gerümpft, weil sie auch gegen Schweden ja, glaube ich, ordentlich auf die Fresse gekriegt haben mit 4-1. Aber ja, mal gucken, ob sie dann da diesen Sommer quasi noch irgendwie mit einem Halbfinale vergolden können oder ob ich weiß auch nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie gut Frankreich ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Frankreich da so das Maß der Dinge ist. Aber ihr merkt, also wir haben beide nicht so viel Ahnung. Ich wollte es trotzdem einmal kurz noch erwähnt haben, dass das hier nicht irgendwie was von wegen, wir respektieren den Frauensport nicht. Das gibt genug andere Idioten, die da meinen, dass man das irgendwie niedermachen muss. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind einfach extrem satt, was Fußball angeht. Ja. Und das ist auch mal okay.
Ja, und ich sag sogar, die Frauen-EM kann aber auch wieder ein Grund sein, warum nächste Woche von Mittwoch auf Donnerstag geschoben wird. So, weil ich werde mich Samstagabend sehr wahrscheinlich hinsetzen und werde mir das Spiel angucken. Und wenn wir dann in einem Halbfinale stehen und da dann potenziell Spanien auf uns wartet, ja, das Spiel wäre dann potenziell Mittwochabend. Und dann wäre es für mich auch vollkommen fein, wenn wir dann sagen, ja gut, da wollen wir auch noch drüber schnacken und machen das dann wieder am Donnerstag. Aber wir reden noch nicht über ungelegte Eier, vor allem wenn du sagst, dass Frankreich da durchaus auch Potenzial hat. Dann freue ich mich auch wieder auf ein geiles Spiel. So, und dann habe ich auch Bock, dann wäre es schon richtig geil, wenn das dann wieder die neue Fußballsaison lostritt. Weil ich hatte jetzt mal eine 4, 5, 6 Wochen Pause und irgendwann feiere ich es dann auch, dass der Fußball wieder zurückkommt. Und natürlich, Mann, wenn 96 dann die Zweitligasaison für mich dann auch wieder eröffnet, dann bin ich wieder voll drin, weil es wird gerade gekocht in Hannover. Aber da brauchen wir jetzt auch noch nicht drüber sprechen, weil du gerade Schalke Hertha angesprochen hast. Da wollte ich nochmal auf einen Insta-Kommentar eingehen, den ich irgendwo gesehen habe. Hier klassisch Sleeper-Effekt irgendwo mal gelesen und dann in den Hintergrund gerückt. Einer meinte, boah, die zweite Liga ist so schlecht geworden. Guckt euch mal an, letzte Saison Köln HSV eröffnet. Das war noch richtig geil. Beide Teams sind hochgekommen und jetzt muss man sich da so eine Rotze geben von beiden Teams, die im unteren Mittelfeld mitgespielt haben. Und dann dachte ich, Alter, guckst du Fußball seit 2023? Da ist Schalke Hertha. Junge, was willst du mehr für eine Zweitliga-Eröffnung?
Ja, an der Stelle trotzdem auch nochmal Grüße an alle Schalke-Fans, die diesen Podcast hören. Glückwunsch zu einem guten Testspielauftakt. 3-2 gegen Wiesbaden verloren. Aber ey, eure Saison wird...
Gegen Wiesbaden kann man mal verlieren, sag ich ehrlich. Gegen
Wiesbaden kann man mal verlieren, da dachte ich auch schon wieder. Oh mein Schalke, sag mal Schalke. Ja.
Schalke. ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber naja, die Leidenszeit der Schalker war jetzt auch schon lang genug. Und sie wird auch noch lang genug. Die Saison ist lang und Schalke wird uns genug Gesprächspotenzial liefern, da bin ich mir sicher. Komm, zum Abschluss vom Schalke-Talk einmal eine Prediction. Wie viele Trainer wird Schalke in 2025, 2026 verbraten?
Ich sag, die werden einmal den Trainer wechseln. Ich glaube nicht, dass sie... Also sie haben jetzt ja hier diesen aus England da geholt, diesen Mulic oder so, wie er heißt. Der wird es nicht machen bis zum Ende. Schalke wird eine... Die werden eine okaye Saison spielen. Die werden jetzt nicht irgendwie in Abstiegsnot geraten. Die werden eine okaye Saison spielen, werden irgendwie so auf 8, 9 einlaufen, werden wahrscheinlich auch nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Das würde ich den Schalkern auch mal gönnen, dass sie mal einfach eine ruhige Zweitligasaison haben.
Ich sag ehrlich, Schalke ist inzwischen da angekommen. Es ist eine gute Saison, wenn du vor Braunschweig landest. Und das sagt schon alles.
Na, schade. Schade, gut, dann machen wir den Fußball auch zu. Lass einmal noch kurz, ich weiß, du hast es nicht gesehen, du kannst es nicht gesehen haben, weil wir haben beide geschuftet Sonntagabend, haben den Court quasi einmal abgebaut, als Wimbledon-Finale gespielt worden ist.
Ja.
Aber ich habe es mir dann in der Bahn nochmal ein bisschen mit der ausführlichen Zusammenfassung gegeben, weil ich auch einfach, ich bin großer Fan von diesem Duell Sinner gegen Alcaraz. Also mich holt das ab, ich weiß, viele werden jetzt sagen, ist nicht Djokovic, ist nicht Nadal, ist nicht Federer, ja. Die haben wir jetzt auch lang genug genießen dürfen, aber Alcaraz gegen Sinner, ich mag beide Typen, ich kann mit beiden irgendwie was anfangen und kommt mir jetzt nicht wieder mit diesen ganzen Doping-Geschichten. Das ist, ja, aber also,
der hat doch Drogen genommen.
Ja, wir haben da auch drüber diskutiert. Für mich, wenn der jetzt quasi einmal freigesprochen worden ist und der hat seine Strafe abgesessen, ich will dem jetzt nicht eine Karriere lang vorenthalten, dass er vielleicht irgendwann mal so einen Mini-Fehler gemacht hat. Ich kann mit beiden was anfangen, ich find beide geil, ich fand auch das Wimbledon-Finale geil. Und ich fand es irgendwie, also hat für mich gepasst, dass Sinner das jetzt mal endlich gewonnen hat.
Ja, also sportlich kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich aber auch die Highlights oder sowas gar nicht geguckt habe. Dafür war mir das, also ich finde, wenn Zverev früh aus einem Turnier raus ist, dann wird auch die mediale Berichterstattung in Deutschland deutlich, deutlich geringer. Also
ja, logischerweise.
Schon nur noch relativ wenig mitbekommen. Und Wimbledon lief ja, glaube ich, sogar auf Prime dieses Jahr, müsste er, glaube ich, gewesen sein. Also der Tennis verwässert sich ja fast noch krasser als der Fußball, was dann wo irgendwann wie läuft. Aber mein Gott, so von dem Turnier habe ich dann halt einfach wenig mitbekommen. Aber klar, dass Sinner das Ding dann holt, das hast du dann schon mitbekommen. Und es war jetzt auch eine lange Leidenszeit für ihn. Und ich hoffe, damit hat er dann auch damit abgeschlossen. Weil natürlich war es scheiße, aber es ist jetzt auch nicht seine Schuld, dass er vom Kaster nur 3 Monate gesperrt wurde und keine 4 Jahre. So, und
nein.
Mein Gott, wenn die so entschieden haben, ja, dann ist es jetzt so. So, dann beruhigt euch. Dann können wir uns jetzt auch auf die nächsten 10 Jahre freuen. Es ist jetzt nicht so, dass diese 3 Monate auf Ewigkeiten ihren Schatten nach sich ziehen werden. Und da sage ich dann halt auch, mein Gott, er hat sich diesen Titel verdient. Und wenn wir uns jetzt schon darüber unterhalten, dass die beiden sich in nahezu jedem Finale gegenüberstehen, wer weiß, ob wir in 10 Jahren nicht über das neue Nadal gegen Federer reden werden, wenn es um Djokovic gegen Sinner geht. Weil die haben beide ihren Lieblingsuntergrund und die sind beide aber auf anderen trotzdem für den Rest der Welt unschlagbar. Und da hilft es auch nicht, dass Sascha Zverev jetzt von einem Nadal trainiert wird.
So habe ich auch gelesen. Du meinst natürlich Alcaraz gegen Sinner. Du hattest gerade einen kleinen Namensdreher drin.
Was habe ich gesagt?
Du hast Djokovic gegen Sinner gesagt. Aber Gott, ich glaube, wir sind alle
Sorry.
Was du meinst. Vor allem, was natürlich auch was, also ich finde die Finals, die beiden gegeneinander spielen, sind auch einfach geil. So French Open Finale haben wir nicht besprochen, weil wir da in der Sommerpause waren. Das war, ich hab mit Jannik kurz drüber geredet und ich glaube, Boris Becker hat es auch so geclaimt und der hat viel Tennis schon gesehen. Es war das geilste Tennisspiel, was ich jemals gesehen habe. Und das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben. Ich fand das krank da, das Finale in Paris. Und Wimbledon war jetzt nicht ganz so episch, aber auch einfach so ein Spiel, was eben in zwei Richtungen kippen kann. Und ich sehe es so wie du. Ich bin der Letzte, der da jetzt irgendwie die nächsten zwei großen heroischen Helden des Tennissports reinreden möchte. Aber Mann, die sind beide jung, die sind jetzt schon extrem gut. Wahrscheinlich, vielleicht kommt irgendwann noch so ein Dritter dazu. Ich glaube nicht, dass es Zverev sein wird. Ich glaube, wir werden noch viel Freude mit den beiden haben. Ja.
Ja, und ich meine, Ewigkeiten wurde über den Generationswechsel geredet, wann er denn endlich angekommen ist. Und ich glaube, dieses Jahr ist es passiert. Also wirklich mit dem nächsten dramatischen Karriereende und Novak Djokovic, der jetzt wahrscheinlich nochmal zu einem letzten großen Wurf ansetzen wird. Also ich glaube, irgendwo wird er nochmal sein Turnier gewinnen und danach muss man gucken. Entweder er geht auf den Höhepunkt und sagt, yo, jetzt habe ich nochmal die US Open gewonnen meinetwegen und sagt dann, gut, dann ist auch Feierabend. Oder er geht halt den Weg, den Federer und Nadal gemacht haben und versucht auf Teufel komm raus, die Karriere noch irgendwie in die Länge zu strecken, wo wir dann auch wieder bei Aaron Rodgers sind, der dann jetzt nochmal mit dem nächsten Veteranenteam anfängt. Aber ja, es ist natürlich dann immer schön und romantisch, solche Spieler noch lange spielen zu sehen. Und er ist ja auch noch auf Niveau, ne? Aber ich glaube schon, dass jetzt gerade die beiden, über die wir hier die ganze Zeit reden, den Novak Djokovic, dann jetzt auch einfach überholt haben. Und die neue Generation im Tennis, die ist da und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Sportwelt.
Ja, also Sinner ja auch das Halbfinale gegen Djokovic in Wimbledon gewonnen. Wobei ich muss nochmal sagen, ich weiß, Wimbledon so ist das Prestigeturnier. Alle reden immer quasi darüber, weil eben, also wenn du über Tennis sprichst und jetzt mit jemandem redest, der ansonsten keine Ahnung hat, der weiß trotzdem, was Wimbledon ist. Ich muss ehrlich sagen, wenn du jetzt über die Grand Slams redest, dann, also ich kann mit Wimbledon nicht so viel anfangen, weil ich einfach so, Wimbledon ist, triffst den Aufschlag, machst einen Punkt. Weißt du, sind extrem kurze Ballwechsel manchmal, während du gerade jetzt, also das ist der krasse Vergleich, wenn du auf Sand gehst, nach Paris gehst, so, das ist ein anderes Spiel. Deswegen bin ich also gar kein so Riesenfan von Wimbledon. Ich verstehe schon, was der Reiz an der ganzen Sache ist. Muss aber sagen, so von den Grand Slam Turnieren ist es eigentlich das, was mich rein spielerisch und rein sportlich am wenigsten kriegt. Soll aber natürlich nichts vom Erfolg oder vom Prestige wegnehmen.
Boah, letztes Jahr war es doch, glaube ich, Carlos Alcaraz, der Djokovic besiegt hat. Im Finale, meine ich. Also ich glaube,
Alcaraz hat jetzt 2 Jahre davor Wimbledon gewonnen, ja.
2 Jahre davor sogar schon, okay. Ja gut, krass, weil also dann ist es ja auch einfach bezeichnend, ne? Ist das prestigeträchtigste Turnier und die letzten 3 Gewinner sind eben Sinner, Alcaraz. Und da sind wir jetzt angekommen. Kann auch sportlich relativ wenig dazu sagen, weil wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre ich großer Tennisexperte. Aber nö, ist schon ganz cool und ich gönn's dem Jannik Sinner. Und damit würde ich mal sagen, Strich drunter unter Wimbledon, oder?
Yes. Lass mich noch einmal kurz gucken, ob ich noch ein Thema hatte. Ich glaube aber nicht. Ich finde so den ganzen Transferbums, den wir da in der Bundesliga haben, den können wir wann anders, also wenn es dann wirklich langsam wieder mit Fußball losgeht, machen. Das kriegt mich gerade auch nicht so wirklich.
Ich finde, wir machen die Folge vor Bundesliga-Start. Können wir mal einmal kurz gucken, was haben die alle auf dem Transfermarkt gemacht? Wer sind eigentlich die Trainer? Weil da muss ich echt sagen, ich könnte dir gerade, glaube ich, nicht alle 18 Bundesliga-Trainer aufzählen. Ich glaube, ich wüsste nicht, wer wo gerade mit am Start ist. Aber ja, da können wir uns dann ja noch ein bisschen reinarbeiten und sind dann gespannt, freuen uns da auf die neue Saison. Aber bis dahin, es läuft auch gerade viel anderes. Und Samstagabend, wie gesagt, geht es dann gegen Frankreich und die deutschen Mädels ziehen dann hoffentlich in ein EM-Halbfinale ein. Das, was den Jungs nicht gelungen ist.
Ja. Machen wir so. Gut, dann soll es das doch gewesen sein. Stunde haben wir voll gemacht, sehr gut. Wir sind back-to-back da gewesen. Und wie gesagt, Bengt hat schon gesagt, sollten die Frauen ins Halbfinale einziehen, dann werden wir uns das wahrscheinlich Mittwochabend noch angucken und dann erst Donnerstag wieder aufnehmen. Also nicht schon wieder in Panik verfallen, wenn da mal Donnerstagmorgen keine Folge da ist. Aber ansonsten spricht eigentlich wenig dagegen, jetzt nicht weiterhin im Rhythmus zu bleiben.
Ja, jetzt baust du natürlich hier auch Druck auf, ne? Aber ist okay, unter Druck. Da werden ja Diamanten geschmiedet, mein Freund. Und in dem Sinne, damit schönes Wochenende euch.